Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Freunde der Freiheit, ganz herzlich willkommen bei dieser Veranstaltung des Liberalen Instituts. Ich freue mich sehr, dass Sie alle mit dabei sind. Heute Abend wollen wir uns mit dem Thema der wirtschaftlichen Freiheit auseinandersetzen. Und im Gegensatz zur gesellschaftlichen Freiheit scheint es so zu sein, dass die zunehmend ins Hintertreffen zu geraten droht oder dass zumindest das Bewusstsein darüber verloren gegangen ist, warum überhaupt wirtschaftliche Freiheit wichtig ist. Warum also ist wirtschaftliche Freiheit wichtig? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich einmal ein System vorstellen, in dem die wirtschaftliche Freiheit maximal eingeschränkt ist. Also ein Land, in dem der Staat anstelle der Einzelnen entscheidet, wer, wann, was, zu welcher Zeit und mit welchen Mitteln zu produzieren hat. Und das bestimmt er dann anhand von, sagen wir, ein Jahres- oder zwei Jahres- oder fünf Jahresplänen, und jeder hat sich an diese Pläne zu halten. Also der Staat entscheidet, wer welchen Arbeitsplatz auszuüben hat, wie lange man dort zu schuften hat, mit wem und so weiter. Und der Einzelne muss sich unterordnen. Sie sehen also, der Wille des Einzelnen in einem wirtschaftlich unfreien System zählt nichts. Das vermeintliche Wohl der Allgemeinheit, des Kollektivs, der Nation oder des Planeten, wie auch immer, dass man das framen möchte, steht über allem. So wird es zumindest durch geschickte PR dann verkauft, wo es doch tatsächlich um verkappte Sonderinteressenjagd geht, also wo diejenigen, die nahe am Staat stehen oder die Staatsvertreter selbst, versuchen, diese Sonderprivilegien zu ergattern und das dann im das Mäntelchen des Allgemeinwohls darüber zu hängen versuchen. Und der Gipfel der Heuchelei ist natürlich, oder hat stattgefunden in den Systemen, in den Ländern des Kommunismus, in den maximal wirtschaftlich unfreiheitlichsten Ländern der Welt, wo es eben den Armen oder den gewöhnlichen Bürgern nicht gut ging, wo sie am Hungertuch nagten, während es sich die Nomenklatura, die Parteielite, in den gemütlichen Villen schön eingerichtet hatte. Es spielt also in wirtschaftlich unfreien Systemen keine Rolle, was dem Einzelnen gefällt, was seine Träume sind, was seine Vorlieben oder Bedürfnisse sind. Was zählt, sind nur die staatlichen Pläne. Und die hat man sich gefälligst zu halten. Der Einzelne muss gehorchen, muss sich unterwerfen. Wer sich kritisch zu diesen Plänen äußert oder sogar weigert, die Befehle des Staates auszuführen, ja, dem droht dann wirkliches Übel. Der ist ein Gefährder. Der ist ein Allgemeinwohlgefährder, ein Staatsfeind, der ist ein Solidaritätsverachter und der gefährdet das Wohl der Allgemeinheit. Und der ist quasi ein Unmensch, ein Ungeziefer, das es irgendwie zu beseitigen gibt oder zumindest wieder auf die richtige Spur zu bringen bringt. Also das heißt, in solchen wirtschaftlich unfreien Systemen kommt es dann eben oft vor, dass Repressalien gegründet werden, Arbeitslager, wo diese Leute dann, oder Umerziehungslager, wo die Leute dann wieder auf Linie gebracht werden müssen, weil es eben um die staatlichen Pläne geht, die das Allgemeinwohl ausmachen und definieren. Es gibt zwar in diesen Systemen keine Zuckerbrote im Sinne von guten Belohnungen, wenn bei guten Leistungen, dafür aber ganz viele Peitschen, die da zum Schwingen gebracht werden, eben in Form von Repressalien, von Gewalt und solchen Lagern. Der Mensch, und das ist die Kernaussage, das wichtigste Element eines wirtschaftlich unfreien Systems, ist nicht Zweck per se, sondern er wird als unfreiwilliges Mittel zum Zweck vom Staat eingespannt und nicht respektiert, und er muss sich unterwerfen und wird von den staatlichen Befehlshabern ausgebeutet, ob ihm das passt oder nicht. Diese Dinge sind den meisten gar nicht bewusst. Die meisten finden Kapitalismus und Marktwirtschaft, Wirtschaftsfreiheit etwas Doofes. Etwas Doofes, und die Alternative dazu ist dann irgendwie in den Träumereien dieser Leute unverständlicherweise ein sozialistisches Paradies mit Mindestlöhnen, Grundeinkommen, mit Höchstarbeitszeiten und Mindestferienwochen und so weiter, in dem irgendwie trotz allem Milch und Honig fließen soll. Doch aus den über 100 gescheiterten sozialistischen Experimenten weltweit wissen wir, dass dort kein Milch und Honig fließt, sondern dass dort bittere Armut herrscht und dass es mit der Menschenwürde nicht weit ist. Wirtschaftsfreiheit ist also nicht etwa etwas Nebensächliches. Sie ist vielmehr die Wiege unserer Zivilisation und ein Grundpfeiler unserer Zivilisation. Ohne wirtschaftliche Freiheit gibt es keinen Wohlstand, sondern bittere Armut. Ohne wirtschaftliche Freiheit gibt es auch keine freie Jobwahl, sondern verordnete Zwangsarbeit. Ohne wirtschaftliche Freiheit gibt es keine Menschenwürde, sondern Sklaverei, Unterdrückung und Ausbeutung. Ohne wirtschaftliche Freiheit gibt es auch keinen freien Journalismus, sondern es gibt Cancel Culture, Staatspropaganda und Zensur. Und ohne wirtschaftliche Freiheit gibt es auch keine individuelle und gesellschaftliche Freiheit, sondern es gibt eben Gulags, Berliner Mauern, um diese Arbeitstiere im eigenen Zaun einzusperren, damit sie nicht fliehen können, damit die Pläne erfolgreich umgesetzt werden können und eben Umerziehungslager. Alles versteht sich im Namen des öffentlichen Interesses. Insofern ist es höchst spannend zu hören, wie es um die wirtschaftliche Freiheit in der Welt steht. Und heute haben wir die außerordentlich einmalige Gelegenheit, das aus erster Hand von jemandem zu hören, der wirklich sehr nah dabei war und viele Orte dieser Welt besucht hat. Und das bringt mich zu unserem heutigen Gastreferenten. Einfach, ich möchte ihn gerne vorstellen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihn jemand hier drin allenfalls noch nicht kennen sollte. Und auch der Höflichkeit halber natürlich. Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist promovierter Historiker und Soziologe. Er arbeitete Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre am Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin. Danach war er Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt. Im Jahr 2000 gründete er ein Unternehmen zur Kommunikationsberatung in der Immobilienwirtschaft, das er zum Marktführer machte und dann 2016 verkaufte. Rainer Zittelmann hat über 20 hervorragende, lesenswerte Bücher verfasst, darunter unter anderem Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung und 10 Irrtümer der Antikapitalisten, das er beim letzten Besuch beim Liberalen Institut dankenswerterweise vorgestellt hat. Heute geht es aber nicht um diese älteren Bücher, sondern um sein neuestes Werk, das den Titel trägt «Weltreise eines Kapitalisten auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum». Sehr geehrter Herr Zittelmann, wir sind sehr gespannt, was Sie uns heute von Ihrer ausgedehnten Weltreise, von Ihrem Liberty Road Trip zu berichten haben. Geschätztes Publikum, ich wünsche Ihnen einen anregenden, spannenden Abend mit vielen guten neuen Einsichten und bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Rainer Zittelmann.
Ja, ich war jetzt in 20 Monaten in 30 Ländern unterwegs. Natürlich bin ich früher auch schon häufiger gereist, aber da habe ich meistens, wenn ich ehrlich bin, nicht viel mitbekommen von den Ländern. Weil wenn ich im Urlaub bin, dann liege ich meistens in der Sonne den ganzen Tag, mache ein bisschen Sport und gehe abends was essen, lese den ganzen Tag meistens im Urlaub und verbringe Zeit mit der Freundin. Aber man kriegt auf die Weise natürlich von dem treffenden Land nicht sehr viel mit. Ich hatte eine Begegnung vor ein paar Jahren mit einem Bekannten, der ist Vorstand von einem großen Immobilienunternehmen in Deutschland. Und der hat mir gesagt, meine Kinder sind jetzt 14 und 15, das sind wahrscheinlich die letzten Jahre, wo sie mit den Eltern in Urlaub fahren wollen. Und er hat gesagt, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mit denen die Welt bereist, aber wir haben vorher zu Hause immer so wie so einen kleinen Unterricht oder Vortrag gemacht über die Geschichte und die Wirtschaft und die Kultur von diesen Ländern, also mit den Kindern das praktisch erarbeitet, damit die nicht jetzt irgendwo nur jetzt mal liegt in der Sonne. Und ich fand das eine gute Idee, ob den Kindern das auch gefallen hat, weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall, ich fand es eine gute Idee. Ich habe jetzt keine Kinder, aber hat jemand von Ihnen das auch mal gemacht mit Kindern vielleicht, so eine ähnliche Reise? Oder jetzt, wo Sie die Idee hören, wer würde sagen, das klingt gar nicht verkehrt, würde ich auch mal machen mit den Kindern? Ja, es sind schon ein paar, also vielleicht schon erste Anregung, das mal zu probieren. Wie habe ich selbst das gemacht? Also erstmal die Auswahl der Länder, gebe ich zu, die war ein bisschen subjektiv, weil mein letztes Buch mit den Antikapitalisten, was Sie erwähnt haben, ist in 30 Ländern erschienen, also in 30 Sprachen noch übersetzt worden. Und ich habe dann gesagt, ich habe jedem Land, Think Tank, die das vermittelt haben, versprochen, also wenn das Buch da erscheint, komme ich auch in das Land, um da Interviews zu geben, Fernsehzeitungen und so weiter und das Buch bekannt zu machen und die Botschaften rüberzubringen. Das wäre mir jetzt nur allein zu wenig gewesen, also das hätte sich dann, zumal ich die ganzen Reisen also selbst bezahlt habe, hätte sich das nicht gelohnt jetzt, sondern ich habe gedacht, ich verbinde das mit so einer Art ja, Studienreise, wo ich dann die eine Hälfte der Reise spreche, so wie ich es jetzt mache, ja, und die andere Reise zuhöre. Beim Sprechen lernt man naturgemäß nicht so viel, sondern eher beim Zuhören. Und Zuhören heißt, ich habe dann in allen diesen Ländern mich getroffen mit Politikern, mit Unternehmern, mit Vertretern von libertären Thinktanks und mit ganz normalen Leuten. Ja. Und hab dann gefragt über die Länder, und natürlich bin ich nicht ahnungslos in die Länder gefahren, ich bin der Historiker und habe dann immer vorher schon ein paar Bücher gelesen über diese Länder. Über manche mehr, über manche auch nur 2, 3 Bücher, über manche auch 20 Bücher, sodass ich also schon da ein gewisses Wissen hatte auch, ja, weil ich auch als Historiker der Meinung bin, dass man Land nur aus der Geschichte heraus verstehen kann. Und dann habe ich noch was gemacht, was ich schon begonnen hatte für mein letztes Buch, aber fortgeführt habe. Da hatte ich das letzte Mal darüber berichtet, Umfragen in allen diesen Ländern, Meinungsumfragen zum Image vom Kapitalismus, zum Image von der Marktwirtschaft. Ich will das später auch nochmal hier zeigen, dann an Beispielen. Jetzt hat mich das alles sehr viel Geld gekostet, muss ich dazu sagen. Die Umfragen, die haben mich genau, ich habe es nochmal jetzt nachgeschaut, 668.000 Euro gekostet, weil ich habe in 35 Ländern Umfragen gemacht zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus und in 13 Ländern zum Image von Reichen. Und ja, im Schnitt kostet so eine Umfrage um die 14.000 Euro, wenn sie dem renommierten Institut, ich habe das mit Ipsos Mori durchführen lassen. Und dann, ja, die Reise, die war natürlich dann auch, kommt noch was dazu, weil ich fliege jetzt auch nicht in der Holzklasse und schlafe nicht in der Jugendherberge, sondern ich bin dann schon Business oder First Class geflogen und meistens auch in 5-Sterne-Hotels übernachtet, weil ich es so gewohnt bin. Und öfters habe ich auch noch Freundinnen mitgenommen, wo es natürlich dann das Ganze doppelt so teuer war, weil ich für einen Flug zumindest da noch mitbezahlt habe. Ja. Und wenn man es mal zusammenrechnet, sind es so 1,5 Millionen Euro. Also es ist das teuerste Buch, was ich bisher gemacht habe, kann ich auch so nicht ohne weiteres wiederholen. Das heißt, ich habe jetzt auch immer noch genug Geld, aber wenn ich das jetzt immer so weitermache, jedes Jahr ein Buch, wo ich 1,5 Millionen ausgebe, die man ja nicht annähernd durch Verkäufe wieder reinbekommt, dann halte ich irgendwann mal hier einen Vortrag, wie man also über mein Buch, was ich dann schreibe, wie man mit Kapitalismus-Promotion arm werden kann. Das wollte ich jetzt mir ersparen und wird vielleicht auch niemand kommen, um sich das anzuhören dann. Also, das heißt, diese Reise, das waren die Länder. Ich weiß gar, in der Schweiz hat es übrigens begonnen. Ja, das ist das erste Kapitel. Georgien, Albanien, Polen, Chile, Argentinien, Portugal, Vietnam, USA, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Tschechien, Bosnien-Herzegowina, Slowakei, Serbien, Großbritannien, Griechenland, Schweden, Spanien, Mongolei, Korea, Italien, Rumänien, Niederlande, Bulgarien, Kolumbien, Nepal und am Schluss war dann Monaco die letzte Station. Also ich habe es in den Millionärsländern begonnen und beendet, in den Ländern mit der höchsten Millionärsdichte, in der Schweiz und in Monaco. Und zwischendrin war ich aber auch in unterschiedlichen Ländern, zum Teil auch in sehr armen Ländern. Ein paar Länder, die ich eigentlich bereisen wollte, habe ich nicht bereist, aus unterschiedlichen Gründen. Ich wollte nach Nigeria und nach Uganda, weil mein Buch auch da erschienen ist, aber ich wollte mich nicht gegen Gelbfieber impfen lassen, weil man mir da eher von abgeraten hat. Das ist doch, ja, ich bin jetzt kein Impfgegner, ich bin auch gegen Corona geimpft, aber Gelbfieber wollte ich nicht machen lassen. Und da kommt man nicht nach Nigeria. Ich habe später mir eine Ausnahmegenehmigung besorgen lassen, dass ich nach Uganda konnte. Da wollte ich eigentlich vor 4 Wochen hin, dann waren aber Unruhen und Streiks und ich hatte auch das Gefühl, die Reise war nicht gut genug vorbereitet. Und also das kommt vielleicht noch. Ich wollte, ich bin extra nicht gefahren nach Russland, obwohl mein Buch da auch erschienen ist und weil ich da auch Freunde habe aus der libertären Bewegung. Aber ich wollte jetzt nicht nach Russland fahren, um über irgendwie von Antikapitalisten zu sprechen und sage nichts zum Krieg. Aber ich wollte auch nichts zum Krieg sagen, um dann hinterher irgendwo in Sibirien zu landen oder so. Deswegen habe ich also da Russland jetzt ausgespart, weil ich und in der Ukraine war ich nicht, weil ich zu feige war, ganz einfach. Ja. Also gibt ein paar Länder, wo ich nicht, äh, wo ich eigentlich gerne hin wollte und nicht, aber das kann ja noch kommen. Also das sind die Länder, wo ich war. Und ich habe es mir ausgerechnet, 260.000 Kilometer geflogen. Also Greta wird nicht begeistert sein und die ganzen Fridays for Future Leute. Georgien ist ja jetzt gerade, interessieren sich normal nicht so viele Leute dafür. Im Moment ist es jetzt sehr im Fokus. Hier bin ich mit einem libertären Freund, der maßgeblich die ökonomischen Reformen, damals Chia, Professor, Begründer vom liberalen Think Tank, das waren also immer meine Ansprechpartner. Wenn ich in den Ländern war, dann waren immer die libertären Think Tanks, so wie auch hier, meine Ansprechpartner. Und paar lustige Geschichten, Korruption, wie bekämpft man Korruption? Hat er mir gesagt, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben erstens mal alle 35.000 Polizisten entlassen, von einem Tag auf den anderen. Wir haben erst befürchtet, dass dann die Kriminalität vorübergehend zunehmen könnte. Ist aber nicht passiert, weil die schlimmsten Kriminellen waren sowieso die Polizisten. Insofern haben wir dann 15.000 neue eingestellt, die dann nicht so korrupt waren. Und das war die eine Maßnahme. Die andere, die sehr wichtig ist, wir haben viele Regulierungen abgeschafft. Ja. Weil es ganz logisch, wo sie keine Genehmigung brauchen, ist auch kein Ort für Bestechung. Aber jede zusätzliche Regulierung, Genehmigung ist ein zusätzlicher Ansatzpunkt, dass Geld ein Briefumschlag rüberwandert vom anderen zum nächsten. Deswegen war also diese Abschaffung von den Regulierungen ganz wichtig und die sind dann auch tatsächlich in dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International sehr weit, gibt es immer noch Korruption natürlich, aber sehr weit weiter runtergekommen. Und haben damals Steuersenkungen gemacht und Steuervereinfachungen, die hätten dem Herrn Laffer, den kennen Sie ja bestimmt, Laffer-Kurve, der hat jetzt gerade auch zur Neuauflage von meinem Buch The Power of Capitalism das Vorwort geschrieben, der hätte da große Freude dran gehabt an der Steuerreform, weil die haben die Steuersätze drastisch gesenkt und Steuerrecht massiv vereinfacht. Und das Ergebnis war, dass die Steuersätze zu bis zu 10-mal höheren Steuereinnahmen geführt haben. Also die alte Theorie, dass Steuersenkungen sogar zu Steuermehreinnahmen führen können, was ein Sozialist niemals im Leben begreifen wird, hat sich hier wieder in Wirklichkeit verkauft. Es gibt eine libertäre Bewegung da, eine kleine Bewegung. So ein Professor führt die an, ein bisschen verrückt. Ja? Aber deswegen bei jungen Leuten auch durchaus beliebt. Der hat zum Beispiel, weil er sich für Marihuana-Freigabe eingibt, dann so Marihuana verteilt auf der Straße, ist dafür auch ins Gefängnis gekommen dann. Das hat seine Popularität wieder erhöht. Dann war irgendwie verboten, in Privatgebäuden Bordelle einzurichten. Da hat er dann Bordelle eingerichtet, also kein echtes, aber so Sexspielzeug da ans Fenster gehängt und so. Und aus Protest dagegen erst gegen die Wehrpflicht. Gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Jetzt in der Situation von Georgien, da gibt es auch einige Libertäre, die gesagt haben, also bei aller Freiheitsliebe, ein Land, wo 20% von Russen besetzt ist im Moment, da ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, dann über die Wehrpflicht zu diskutieren. Der hat es aber gemacht und er hat deswegen eine Religion gegründet. Ich habe da auch einige Priester kennengelernt, es waren aber keine echten Priester, sondern das ist nur, weil es in Georgien ein Gesetz gibt, dass also als Priester muss man nicht zum Militär. Und deswegen gab es auf einmal dann ganz viele Priester, die aber alle dieser libertären Partei praktisch zugesprochen haben. Ja, also das ist so, man lernt dann viel kennen, auch von den libertären Bewegungen. Jetzt habe ich dem gerade geholfen, weil ja diese großen Proteste sind gegen das sogenannte russische Gesetz, was die verabschiedet haben. Und das sind ja Massendemonstrationen, wo auch mein Freund führend mit beteiligt ist. Und ich nutze also mein Netzwerk dann auch, um dann auch den Menschen wieder zu helfen. Er hat da einen Artikel geschrieben, wo ich für gesorgt habe, dass der dann in den USA und in Großbritannien und in Spanien und in verschiedenen in Frankreich erschienen ist. So hilft man sich dann gegenseitig auch. Albanien, da habe ich eine besondere Beziehung zu, weil in meiner Jugend war ich ja Maoist. Und Maoist heißt, für uns gab es, also ich habe konkret mit 13 Jahren ich war schon sehr früh für Politik interessiert. Mit 8 Jahren habe ich schon Willy Brandt einen Brief geschrieben und schon mit Entwürfen für politische Werbung. Das war also mit 8 Jahren, weil meine Eltern SPD waren. Ja. In der Pubertät hat man dann nicht mehr die Meinung von seinen Eltern, sondern das Gegenteil. Jetzt waren meine Eltern eher links. Und dann hätte ich die entweder schocken können, wenn ich also rechtsradikal geworden wäre, das war jetzt nicht der Fall, oder ich habe dann ein großes Plakat von Stalin in mein Kinderzimmer gehängt, es lebe die Diktatur des Proletariats. Das hat mein Vater also auch hinreichend geschockt. Und Maoist hieß, wir haben nur, also es, alle Länder auf der Welt waren schlecht, mit 2 Ausnahmen, das ist China und Albanien. Ja? Die anderen, Sowjetunion, DDR, haben alle den Sozialismus verraten, aber der wahre Sozialismus herrscht in China und Albanien. Natürlich wussten wir nichts über die Länder, außer die Propaganda. Ich habe jede Woche die Peking-Rundschau gelesen, die gab es in deutscher Sprache. Und dann habe ich immer abends um 11 Uhr gab es Radio Tirana. Da erinnere ich mich noch, habe ich immer gehört, hier ist Tirana mit einer Sendung in deutscher Sprache. Und dann gab es so Sendereien wie zum Beispiel die marxistisch-leninistische Weltbewegung wächst und erstarkt. Ja? Das waren so die, das waren so die Themen. Also Traumland, wir wussten nichts über die Länder, aber da das ja doch weiter weg war als jetzt die DDR, konnten wir alle unsere Utopien und Wünsche sehr schön nach China rein projizieren. Deswegen war ich jetzt natürlich interessiert, Albanien auch dann mal kennenzulernen, persönlich kennenzulernen. Und ja, Sie sehen hier, das ist das Haus von dem, das ist der Diktator da, der hieß Enver Hoxha, und das ist sein Haus. Gegenüber ist übrigens eine amerikanische Investmentbank. Ich glaube, der wird sich schon im Grab rumdrehen, wenn er das wüsste. Übrigens, amerikanische Investmentbank, es gibt kein Land in Europa, das so pro-amerikanisch ist wie die Albaner. Nur die Polen, also die streiten sich, wer sind die pro. Es sind auch überall amerikanische Fahnen, so sind sehr pro-amerikanisch. Und dieses Haus von Enver Hoxha war in einem Bereich drin, das nannte man den Block. Das war wie so 20 Fußballfelder so groß. Und da haben die Kommunisten, so wie Sie es vorhin erzählt haben, also Zentralkomitee, die haben da alle gewohnt, die haben auch total untereinander geheiratet. Und da gab es also sehr gute Restaurants und auch Läden. Da dürfte aber niemand rein, wie so eine gated community praktisch. Und das Interessante ist jetzt, der ist auch wenig gereist. Der war mal beim Stalin, ja, aber war sonst wenig im Ausland. Ist aber auch im eigenen Land nicht viel gereist, der Enver Hoxha. Ist selbst aus diesem Block selten rausgekommen. Also der hat eigentlich sein Leben lang in diesem Haus da und in dem Block überwiegend verbracht. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was der gemacht hat, der hat also in der Zeit, ich habe jetzt mein 29. Buch gerade rausgebracht, er hat aber 65 Bücher geschrieben, aber jetzt nicht wie ich allein, sondern mit seinen Ghostwritern. Und Thema war immer, wie toll ist der Sozialismus. Also das fand ich schon lustig. Da sitzt einer, so ein Diktator, allein in seinem Haus im Block, ja, kriegt nichts von der Welt mit, im ärmsten Land Europas. Ja. Es war wirklich das ärmste Land. Selbst 1990 gab es noch keine einzige Ampel in Albanien. War nicht nötig, weil es gab damals nur 1.100 Autos und kein einziges Privatauto. Und die Leute haben wirklich in bitterer Armut gelebt, gab auch oft keinen Strom richtig und mussten dann irgendwo in Nebenzimmern ein Schwein aufziehen. Ich habe dann Politiker getroffen hier, das ist der sitzt jetzt im Gefängnis im Moment, das ist der bekannteste Oppositionspolitiker, der hat mir gesagt, wie korrupt die Regierung ist und die anderen haben mir gesagt, wie korrupt er ist. Also ich glaube, das stimmt alles, ja, weil es ist, man nennt es den Narco-State heute, ja, also bevor ich nach Albanien bin, hat mir ein Freund geschrieben, WhatsApp, seien Sie vorsichtig im Schurkenstaat Albanien, weil ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Schweiz ist, wir in Deutschland, in Berlin, kennen Albaner überwiegend als Kriminelle, muss man sagen, ja, die also bei uns sind. Und deswegen hat man da so ein gewisses Bild von Albanien und da hat er gesagt, pass auf, lass deine Uhr lieber zu Hause. Und dann habe ich dann gefragt, ich war ein bisschen unsicher, wie ist es hier mit der Sicherheit? Da sagt die, nee, also bei uns ist es sicher, sage ich ja, da hört er immer anderes. Da sagt sie, ja, weißt du nicht, wie wir unser Geld verdienen hier in Albanien? Ich sage, nee, also so genau weiß ich nicht. Da sagt sie, ja, das muss man doch wissen. Die Hälfte vom Bruttosozialprodukt kommt von Drogenhandel und Drogenherstellungen. Die verdienen alle so viel, zeigt mir dann die Ferraris, die da fahren. Für die gibt es ja gar keinen Sinn, irgendeinen Touristen mit ein paar hundert Euro auszurauben. Die verdienen Millionen mit ihrem Geschäft und deswegen ist es sicher, so sagt sie. Ich fand es auch sicher in Albanien, auch das Essen toll. Ja, ich habe immer so, meine Währung ist die Pizza, ja. 3 Euro für eine tolle Pizza, ja, das sehen Sie schon. Ist also hier, das ist das, das wurde von der Tochter vom Enver Hoxha als Gedenkstätte für ihren verstorbenen Vater, also den Diktator, gebaut, ist aber heute so ein IT-Hub drin. Und das sind Bunker, da gibt es 200.000, weil der war paranoid und hat immer gedacht, dass die Kapitalisten und die Sowjetunion alle ihn überfallen wollen und hat das ganze Jahr mit Bunkern durchzogen. Manche allerdings nur sehr klein, wo nur so 3 Leute reingepasst haben. Ich wollte mal in so einen reingehen, aber das hat gestunken. Da haben die Leute offenbar ihr Geschäft gemacht drin. Also das ganze Land ist voll mit Bunkern versehen. Ja, und es gibt aber gute Museen da zum Gedenken auch an das kommunistische Unrechtsregime. Und leider ist der Wandel nicht so richtig gut gelungen. Klar geht es den Leuten heute besser als früher, aber es ist halt letztlich, sagen wir, ja, es ist ein Staat, der ist in den Händen von organisierter Kriminalität. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns unter dem freien Land, das sind auch zum Teil dieselben Eliten wie früher, ja, die sind jetzt halt reich und machen jetzt ihr Geld mit Rauschgift und so. Ist schade, weil es gibt da auch tolle libertäre Leute. Ich habe da auch Freunde in der libertären Bewegung in Albanien. Aber das große Problem ist Kriminalität und inzwischen leben mehr Albaner schon außerhalb von Albanien als in Albanien. Die jungen Leute gehen einfach. Es sind noch 2,5 Millionen Menschen, leben ungefähr in Albanien heute. Ja. Als Land schön, ja. Also da ist auch, ich war da, wo es im September, wo es bei uns schon nicht mehr so schönes Wetter war, da war es da wunderschön warm und tolles Essen, gastfreundlich. Also als Reiseland auch zunehmend beliebt, kann ich empfehlen. Politisch leider doch Stand der wirtschaftlichen Freiheit schlecht. Chile ist ja eine besondere Geschichte. Also wenn man nach Chile kommt, aus anderen südamerikanischen Ländern, ich weiß nicht, wer war in Chile schon mal von Ihnen? Einige, ja. Dann fühlt man sich wie in Europa. Also der Flughafen, der ist moderner als manche in Europa sind und auch so, also sicher nicht überall, aber wenn man in der Hauptstadt ist, das ist schon ein Riesenunterschied, wenn Sie vorher aus Argentinien oder aus Kolumbien kommen. Warum? Weil Chile ist ja traditionell das kapitalistischste Land gewesen in Lateinamerika. Damals unter Pinochet haben schon die marktwirtschaftlichen Reformen begonnen und auch nach Pinochet, egal ob das jetzt Sozialdemokraten waren oder ob das jetzt Mitte-Rechts-Leute waren, haben die im Großen und Ganzen den marktwirtschaftlichen Kurs fortgesetzt. Dann allerdings in den letzten Jahren, bevor der Boric, der jetzige Gabriel Boric, der Sozialist, gewählt wurde, nicht mehr. Und das ist natürlich ein interessantes Phänomen. Wie kommt es, dass das Land, was so erfolgreich ist wie kein anderes Land in Südamerika, wo es den Menschen viel besser geht, dass die dann sagen, wir verlassen jetzt diesen Weg und wählen Sozialisten? Das ist also, ich kann jetzt nicht so lange drüber sprechen, könnte den ganzen Abend drüber sprechen, wie ich wollte. Aber ich glaube, der Axel Kaiser, der war auch schon mal hier bei Ihnen, mein Freund aus Chile. Ja, er hat mir gesagt, ich habe gefragt, in Chile, bist du da mal angegriffen worden, irgendwie körperlich? Oder so, er sagt, nee, in Chile, nicht nur in der Schweiz, hat er gesagt, da habe ich einen Vortrag gehalten, da haben sie mich mit Tränengas attackiert. Also, aber das waren dann nicht Schweizer, das waren Chilenen gewesen. Ja. Und mit dem habe ich einen Aufsatz geschrieben, können Sie gucken, wenn Sie überhaupt, ich veröffentliche die meisten Aufsätze in Economic Affairs, die sind auch Open Access, also Sie können, wer sich für interessiert, einfach mal in da habe ich jetzt einen Aufsatz mit ihm veröffentlicht, wie das passieren konnte, dass in Chile diese Entwicklung stattgefunden hat. Ja? Und ich veröffentliche da viel Economic Affairs, wenn Sie das eingeben und meinen Namen dazu, finden Sie die Aufsätze. Hier sehen Sie es, die lustigen libertären Leute, das, was ich sympathisch finde an den libertären Bewegungen, sind meistens oft ein bisschen verrückte, ausgeflippte, nonkonformistische Leute, das gefällt mir ganz gut. Hier das Buch habe ich mit ihm zusammen gemacht, mit dem Axel Kaiser, nämlich Der Hass gegen die Reichen, ja. Und das war sogar Nummer 1 der Bestsellerliste in Chile, habe ich in Deutschland also noch nicht geschafft. Aber das heißt, es gibt doch in Chile offenbar noch viele Leute, obwohl die Sozialisten gewählt haben, die vernünftig denken. Und ja, warum passiert das, dass die Leute, ja, das ist ja die Frage. Und da kommen wir auf ein prinzipielles Thema, was Ihnen in vielen Ländern begegnen wird. Sicherlich auch zutreffend für die Schweiz, sicherlich zutreffend für Deutschland und für viele Länder. Die Leute vergessen im Lauf der Zeit, warum sie erfolgreich wurden. Ja? Vergessen das einfach. Das ist so ähnlich, sagen wir, jetzt nehmen Sie mal an, einer, der ist fett, 180 Kilo Fett und macht dann Diät, hört auf, Pizza zu essen, Schokolade zu essen, Süßigkeiten zu essen und so weiter. Und hat eine gute Figur am Schluss, so wie ich zum Beispiel. Ja, und dann, wenn er so eine Figur hat, dann denkt er sich, naja, nach 2 Jahren, warum soll ich nicht meine Pizza essen? Ja, hab ja keine Figurprobleme. Isst eine Pizza, was passiert? Nichts. Ist ja nicht so, dass der morgens aufwacht, ist fett. Okay, ist nichts passiert. Esse ich noch ein bisschen Schokolade, noch eine Pizza, was passiert? Wieder nichts. Nach einem Monat hat er 2 Kilo mehr, gut 80 Kilo, 82 Kilo. Ja. Da hat er immer noch eine gute Figur. Irgendwann wird er wieder fett, ja, weil er sich wieder daran gewöhnt, sich voll zu fressen. Und genau so ist es auch, dass im Lauf der Zeit die Leute vergessen, was sie erfolgreich gemacht hat. In Deutschland war das ja jetzt zum Beispiel die Reform, erst was der Erhard gemacht hat, hat man wieder vergessen. Dann später die Schröder-Reform hat man auch wieder vergessen. Ja. Und das ist so das Problem, dass die Menschen es vergessen und dass es auch natürlich im Geschichtsunterricht nicht gelehrt wird. Ja. Das ist also, die Leute wissen ja nichts, deswegen schreibe ich auch meine Bücher, die wissen ja nichts über Geschichte. Also ich habe so eine Testfrage immer gemacht. Auf jeder Veranstaltung mache ich jetzt hier heute auch mal. In jedem Land habe ich eine Testfrage gestellt, und zwar: Wer von Ihnen im Raum hat in der Schule oder in der Uni vom größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte gehört? Mao Zedongs großer Sprung nach vorne, wo von 1958 bis 1962 45 Millionen Menschen umkamen. Darf ich vielleicht auch mal hier fragen, wer im Schulunterricht oder in der Uni darüber was mitbekommen hat? So, ganz erfreulich sind schon ein paar, aber auch hier eine kleine Minderheit. Und in manchen Ländern hat fast keiner gemeldet oder immer nur ein paar Leute. Also das ist für mich eine Tragödie. Ja? Das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte, wer übrigens mehr darüber wissen will, in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, habe ich ein ganzes Kapitel drin. Und wenn Sie es nicht kaufen wollen, ich habe auch extra auf, es gibt es auch als Hörbuch und habe auf, das sogar dieses Kapitel kann man kostenlos auf YouTube sich anhören, weil ich das so wichtig finde, dass die Menschen darüber erfahren. Ja? Ja, Chile, aber starke libertäre Bewegung, gerade dieser Axel Kaiser da, der ist da sehr populär bei jungen Leuten, und die wollten ja eine neue Verfassung machen, und da haben die richtig gegen angekämpft, so eine sozialistische Verfassung, haben sich das Beste aus Bolivien, Venezuela und überall zusammengesucht und die ganze Woke-Ideologie-Programm reingeschrieben, ist aber dann abgelehnt worden wieder. Ja, also ich glaube inzwischen, wenn jetzt dann wieder Wahlen stattfinden würden, also ich sehe da schon die Chance, dass da die den Sozialisten wieder abwählen, aber dauert noch eine Weile. Hier habe ich mal diese Umfrage, die ich erwähnt habe. Ja. Wir haben ja befragt die Leute über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Hier, das war jetzt die Befragung, wie finden die Leute Marktwirtschaft? Da sehen Sie, dass also die größten Befürworter der Marktwirtschaft in Polen sind, gefolgt von USA, Tschechien, Südkorea, Japan. Dann sehen Sie Argentinien und Sie sehen hier Chile. Und da haben wir manche, also Sie sehen Chile ziemlich antikapitalistisch und Argentinien eher pro-marktwirtschaftlich. Und da haben wir noch so manche Besserwisser mich belehrt. Ich weiß noch, da auf Twitter hatte ich da so einen Disput mit einem, ja, das sieht man, die Umfrage ist auch unglaubwürdig. Das weiß doch jeder, dass Chile kapitalistisch ist und Argentinien peronistisch. Das kann gar nicht stimmen. Da sage ich, nee, hier reden wir jetzt nicht vom Index of Economic Freedom, wir reden nicht, wie ist die wirtschaftliche Verfassung von dem Land. Da ist klar, ist immer noch Chile viel, viel kapitalistischer als Argentinien. Wir reden von, wie die Leute denken, wie die Marktwirtschaft finden. Ja? Und da sieht man in der Tat, das war ungefähr 3 Monate vor der Wahl in Chile, bevor dann Sozialist gewählt wurde, dass wir hier eine überwiegend antikapitalistische Einstellung sehen. Ja? Und deswegen war für mich dann auch keine Überraschung, dass die einen Sozialist gewählt haben. Ich wusste ja. Und es war auch keine Überraschung, dass 1,5 Jahre später der Milei in Argentinien gewählt wurde, weil ich habe es ja hier schon gesehen. Das heißt, die Umfrage ermöglicht den Blick in die Zukunft. Wenn Sie Index of Economic Freedom lesen, sehen Sie, was ist jetzt? Wenn Sie meine Umfragen sehen, sehen Sie, nicht jetzt apodiktisch, ja, aber was könnte es sein? Auch die Schweiz ist dafür ein Beispiel übrigens. Ich hab in meinem Buch geschrieben gehabt, anhand der Umfrage für die Schweiz, die, wie Sie hier sehen, auch nicht besonders stark pro-marktwirtschaftlich ausgerichtet ist. Wo haben wir sie hier? Die Schweiz, so neutral. Ja? Und wenn man das Wort Kapitalismus verwendet, werden wir nachher sehen, noch viel weiter hinten sogar. Ja? Da habe ich in meinem Buch geschrieben, ich fürchte, künftige Volksabstimmungen werden in der Schweiz nicht mehr so pro-marktwirtschaftlich ausgehen wie bisher. Und habe es dann in den Druckfahnen jetzt noch geändert, weil dann war im März die Abstimmung und habe gesagt, hier noch durchstreichen, schreibt rein, die Abstimmung im März zeigt. Ja, also das sieht man, wie doch diese Umfragen ein Stück weit den Blick in die Zukunft von einem Land auch ermöglichen, am Beispiel Chile, Argentinien oder jetzt auch von der Schweiz. Hier ist übrigens die gleiche, hier ist die Umfrage noch, wenn man das Wort Kapitalismus verwendet, ähnlich, aber nicht identisch. Sie sehen, dass die Schweiz zum Beispiel da dann doch deutlich hier, also jeder Wert unter 1 heißt antikapitalistisch. Ja? Also nicht jetzt stark antikapitalistisch, aber 0,8 auf so einem ähnlichen Level. Deutschland ist jetzt 0,7, ja? Während zum Beispiel Polen 1,5 oder USA 1,3, Südkorea. Ja, das sind die Länder. Bei manchen Ländern wundern wir sich, Nigeria, warum sind die so prokapitalistisch? Ja? Die sind halt schlauer wie wir Deutschen oder Schweizer. Wir haben zum Beispiel eine Frage gehabt, die hieß, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut auf der Welt. Ja? Das haben also in Deutschland 45% angekreuzt, in Nigeria kaum einer, weil die wissen ja, dass es nicht daher kommt. Also für die ist Kapitalismus Hoffnung. Das heißt, dass sie leben können wie in Europa oder wie in den USA. Und insofern sind die also da schon schlauer in Nigeria in der Beziehung. Und ja, also da sehen Sie so das ganze Ranking nochmal von den Ländern. Vietnam, komme ich noch drauf, dann ist auch relativ prokapitalistisch eingestellt. Argentinien haben wir schon erwähnt. Argentinien jetzt, ja. Das wissen viele nicht. Argentinien war vor 100 Jahren eines der zwei, drei reichsten Länder der Welt, so ähnlich wie die USA. Dann haben die angefangen mit ihrem ganzen peronistischen, sozialistischen Mist. Immer mehr Staat. Und Ergebnis ist ja eine jahrzehntelange Katastrophe eigentlich. Wo ich in Argentinien war, hat mir einer so ein Tabellenband gezeigt. Das war für mich einfach mal anschaulich eine Überraschung. Das war die Höhe der Inflationsrate in jedem Jahr. Und es war so, seit 1945 war fast in jedem Jahr, es gab eine Ausnahme, die 90er Jahre, weil da war der Peso an Dollar gekoppelt, aber mit dieser Ausnahme seit 1945 jedes Jahr zweistellige Inflationsraten. Stell dir vor, ich bin 1957 geboren, ich hätte nichts anderes kennengelernt als zweistellige Inflationsraten. Deswegen tauschen die Leute auch ihr Geld in Dollar alle. Da gibt es, ich dachte vier, aber es gibt 17 Arten von Dollars, also ganz komplizierte Sachen. Ich muss auch tauschen dann, weil wenn sie mit der Kreditkarte bezahlen, das ist der offizielle Kurs, ja, da zahlen sie doppelt bis dreimal so viel. Also müssen sie da auf der Straße tauschen. Da gibt es so Leute, das heißt in Spanisch kleine Bäume, die stehen überall rum und dann gibt es so Höhlen, heißt es, aber das sind so Läden, da gibt es offiziell Gold und so, aber da tauscht man, wird also vom Staat auch toleriert, tauscht das Geld und die Leute geben es auch nicht auf die Bank, weil da haben sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, sind da enteignet worden, die haben es also wirklich im Garten verbuddelt oder unter der Matratze oder wo auch immer ihre Dollarscheine. Das ist die Realität in Argentinien. Übrigens auch total nervig. Ich weiß auch, wir haben da für ein paar Tage dann die Dollars in Dollar bezahlt und das hat, ich glaube, fast 2 Stunden gedauert, weil ich habe gesagt, habt ihr keine Maschine? Doch, aber wir müssen es erst mit der Hand zählen und dann musst du über so einen Strich drauf machen, gucken, ob die echt sind. Und da hat sich immer wieder verzählt und dann wieder von vorne angefangen und am Schluss ist doch in die Maschine. Ich habe die Geduld verloren. Ich habe dann meine Dolmetscherin, die dabei war, gesagt, sie soll das bis zu Ende bringen. Also das war, ja, ich habe also, wie gesagt, an den Sieg von Milei dann glaubt, ich habe dann die Leute aus seiner Bewegung kennengelernt, ihn selbst leider nicht. Ja. Ich habe aber, die hat sich genannt, Vizepräsidentin von seiner Partei, das war aber auch nicht so, das ist auch hübscher als der Millet, die habe ich da getroffen. Aber später habe ich dann den Kontakt mit der abgebrochen, weil also das sieht man, es gibt auch Verrückte da in der Bewegung, weil die, ich habe da ein Video gesehen, wo die also im Ernst die Flat-Earth-Theorie vertreten hat. Da habe ich gesagt, nee, also gut, da will ich jetzt doch den Kontakt nicht fortsetzen. Ja. Hier war dann, wo ich nach dem Wahlsieg von Millet zwei Tage, bin ich später nochmal nach Argentinien gefahren. Und ja, wichtig ist, ich frage manchmal die Leute, muss ein Land erst voll an die Wand gefahren sein, damit es wirtschaftliche Reformen gibt? Sage ich, ja, das glaube ich schon, aber nicht im Sinne, dass es dann automatisch kommt, sondern als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen, wie man in der Mathematik sagen würde. Also notwendig, dass wir keine Beispiele bereit jetzt parat sind, wo Leute, die keine Probleme hatten, wo es denen gut ging, wo die gesagt haben, wir machen jetzt mal richtig radikale marktwirtschaftliche Reformen. Gut, das ist auch beim einzelnen Menschen so, wann ändern wir unser Leben? Meistens nicht, wenn es uns gut geht, ja, sondern meistens, wenn es irgendwo, wenn man in einer Krise ist. Und so ist es auch. Aber das heißt ja nicht automatisch, so wie im Leben von einem Menschen eine Krise eine Chance bedeuten kann. Bei mir war das oft so im Leben, wo es eine Krise gegeben hat, dass es dann erst danach richtig aufwärts ging, aber weil ich es auch so hingedreht habe. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass bei jedem dann, der in der Krise ist, ja, die Leute können auch dann im Alkohol versinken oder sich umbringen oder was weiß ich. Und so ist es natürlich auch bei Ländern. Das ist ja jetzt nicht Geschichte, das ist ja nicht ein Hollywood-Film. Ich hatte mal eine Diskussion mit dem Herrn Poschert von der Welt, in der Welt, weil er gesagt hat, wir brauchen jetzt Rot-Grün, dass die Leute danach zur Besinnung kommen und wieder vernünftig werden. Aber ich sage, das ist jetzt nicht garantiert. Das ist jetzt nicht wie im Hollywood-Film, dass die Leute, das kann auch immer schlimmer kommen. Ich meine, wir wissen es doch eigentlich aus der deutschen Geschichte. Da war die Weltwirtschaftskrise, dann wurde Adolf Hitler gewählt. Oder mal ein anderes Beispiel, Venezuela. Ja, das war 1970 noch eins der 20 reichsten Länder der Welt, so ähnlich wie Großbritannien. Dann haben die mit Regulierungen begonnen. Ich habe übrigens ausführlich in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da habe ich so Kapitel über Chile und Venezuela drin. Und da ist immer schlechter geworden, aber dann ist ja nicht so, dass die Leute auf einmal sagen, oh, jetzt müssen wir das marktwirtschaftliche Reformen. Nee. Wenn dann ein Demagoge kommt, wie der Hugo Chavez, der dann verspricht, ich mache alles besser, die haben den dann gewählt, ja, und dann ist natürlich erst, hat es angefangen, erst richtig schlimm zu werden. Also das heißt, keineswegs eine Garantie, sondern es muss was anderes dazukommen. Und was ist es? Das ist es, was Sie hier machen, Herr Kessler, dankenswerterweise, und die anderen Denkleute. Oder was wir heute zusammen machen, es muss im Geistigen vorbereitet werden. Das war auch in Argentinien der Fall, wo ich der Fall war. Da gab es überall diese Thinktanks, die mich auch eingeladen haben. Ja? Und die haben das über Jahre vorbereitet. Dann kam irgendeiner, der Millet, der dann das Charisma hatte auch und die Power und das irgendwo das politische Talent nach vorne bringt. Aber vorbereitet wird es im Geistigen. Also es müssen zwei Sachen zusammenkommen. Die objektive Lage, ja, dann Vorbereitung im Geistigen, das war auch in Großbritannien so damals mit Adam Smith Institute of Economic Affairs und in den USA mit Milton Friedman, Free to Choose Serie, Cato Institute, Heritage Foundation. Ja. Das muss im Geistigen vorbereitet werden. Und das Dritte ist dann, dass natürlich noch eine Persönlichkeit da sein muss, der dann auch Massen tatsächlich bewegen kann. Und in Argentinien kamen jetzt alles drei zusammen. Und ja, Frage, schafft er das, der Millet, oder nicht? Ich habe jetzt also mein letztes Buch, das heißt Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, was ein schlechter Titel war, weil ich habe gemerkt, keiner weiß, wer der Drache ist und der Weiße Adler, also das in Polen und Vietnam. Deswegen, ich habe gelernt, die englische Ausgabe heißt How Nations Escape Poverty. Ich glaube, das verstehen die Leute eher. Das kommt jetzt in Argentinien raus. Ich wollte eigentlich, dass die Millet das Vorwort schreibt. Der hat aber gesagt, er verweist mich an seinen Regierungssprecher, der hat das Vorwort jetzt geschrieben. Es kommt im August, dann werde ich wieder nach Argentinien. Und da habe ich auch ein Vorwort geschrieben, ganz kurz. Ich habe nur gesagt, ihr könnt von Polen eins lernen. Ja? Und das zeigen alle marktwirtschaftlichen Reformen. Es wird erst schlechter, bevor es besser wird. Punkt. Es kann keiner, was jahrzehntelang vermurkst wurde, in 3 oder 6 Monaten verbessern. Das gibt es einfach nicht. Das war in Polen so, da haben sie 2 Jahre Rezession gehabt. Und mein großes Fragezeichen, ich habe also nur geschrieben, ihr habt 2 Möglichkeiten in Argentinien. Entweder ihr habt diese Geduld mit dem Millet und dann garantiere ich euch, wird alles besser, weil der Millet macht das Gleiche, was der Balcerowicz in Polen gemacht hat, ist ja auch ein Kollege. zwar ganz verschiedene Personen, aber ich meine, der Balcerowicz war Professor für Austrian Economics und der Mileis ist auch, also die teilen die gleiche Philosophie, die wir haben. Ja, natürlich wird das funktionieren, aber die müssen die Geduld haben. Und da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe meinen Gesprächspartner in Argentinien gefragt, werden die Leute die Geduld haben oder werden die nach einem halben oder dreiviertel Jahr sagen, Mensch, du hast versprochen, es wird besser, aber es wird jetzt alles schlechter. Und da hatten doch viele Zweifel und haben gesagt, Geduld haben die Argentinier immer nur mit Peronisten gehabt, aber mit Nicht-Peronisten haben das nie gehabt. Also ich hoffe, diesmal ist es anders, aber das ist das große Fragezeichen natürlich bei Argentinien. Es gibt noch mehr Fragezeichen, er hat ja keine Mehrheit, seine Partei im Parlament. Das sind ja nur ein paar Leute im Parlament und im Senat, der hat keine Mehrheit, haben die Leute Geduld. Also ich wünsche es mir, ja, es wird viel von abhängen. Wenn der Erfolg hat, dann erleben sie die kapitalistische Revolution in Lateinamerika und vielleicht auch woanders noch. Ja. Aber wenn der scheitert, dann werden alle sagen, hier Kessler und so, ja, also eure komischen libertären Ideen, guckt mal nach Argentinien, ist ja voll an die Wand gefahren, ja, wollte das ja auch in der Schweiz so machen, besten Dank, braucht man nicht. Ja, also das wird schon viel von abhängen. Ja, wir können natürlich sagen, das war nicht der wahre Kapitalismus und die anderen Länder haben es verhindert und so. Ja. Und dann sind wir auf demselben Trip wie die Sozialisten, das, was die uns immer erzählen. Es war nicht der wahre Sozialismus gewesen. Also, das sind die Herausforderungen. Ich bin ja neugierig. Der Milei kommt jetzt übrigens, ich habe ihn leider selbst nicht persönlich kennenlernen können, obwohl ich weiß, dass er ein Fan von meinen Büchern ist. Ich habe das dadurch mitbekommen, wo ich erstmal den Namen gehört habe, war, ich habe so einen Google Alert, wo mein Name immer dann, also die Artikel kommen, da war so ein spanischer Artikel, den habe ich dann übersetzen lassen und da war ein gewisser Milei, dessen Namen ich gehört habe vor ein paar Jahren. Da wurde der gefragt, was machen Sie heute Nachmittag? Und er sagt, ich gehe jetzt nach Haus und lese das Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung vom deutschen Historiker. Also das wegen, er hat mir auch das ausrichten lassen, er schätzt meine Bücher und ich habe ihn aber nicht persönlich kennengelernt, weil ich war halt ein paar Tage nach der Wahl da und da hat er natürlich auch andere Sachen zu tun gehabt, als mich zu treffen. Aber ich werde jetzt einen Vortrag halten. Wenn er nach Deutschland kommt, da kriegt er die Hayek-Medaille und da spricht er auch und da wird sich dann die Gelegenheit ergeben. Freedom Fest, eine tolle Sache in den USA. Wer Zeit hat und Lust, kommen Sie jetzt. Das ist wieder Mitte Juli, das ist ein tolles Event. War schon mal jemand von Ihnen auf dem Freedom Fest? Keiner? Schade, ja. Fahren Sie hin. Das ist eine klasse Sache. Es ist in Las Vegas. Ja. Ich war nie in Las Vegas vor, weil ich nie kapiert habe, wie einer jetzt Geld in den Automat steckt, der so programmiert ist, dass er also der Automat reicher wird dabei. Deswegen, also das Spielen ist jetzt nicht mein Ding. Deswegen war ich nicht in Las Vegas. Aber das ist in Las Vegas. Ein tolles Event, sowas müssten wir in Europa machen. Ja, das sind also das sind 2.000, 3.000 libertäre Leute mit guter Stimmung. Das ist auch das größte libertäre Filmfestival, Anthem Freedom Fest. Ich bin stolz, weil mein Film Live Behind the Berlin Wall, das ist hier dieser Film, den finden Sie auf YouTube kostenlos. Ja. Ist ein Lehrer hier in der Schule unter Ihnen? Schade nicht, ja. Also sonst könnten Sie in der Schule mal zeigen, ja. Geht über Ost- und Westdeutschland, Beispiel Kapitalismus, Sozialismus. Hier bekomme ich den Award, ist als bester Kurzfilm ausgezeichnet worden. Und hier sitze ich zusammen mit Steve Forbes, der auch ein großer Fan ist von meinen Büchern und mich sehr unterstützt hat, nicht finanziell leider, aber mit Kontakten zum Beispiel, dass ich da als Redner auftreten kann. Und Marx Kusen ist der das Freedom Fest organisiert. Also tolle Sache, empfehle ich Ihnen sehr. Da sehen Sie viele libertäre Filme, Sie hören Vorträge, Sie lernen diese ganze Szene kennen. Kosten ein paar hundert Dollar, aber auch jetzt nicht sehr, sehr teuer. Die Flugkosten sind natürlich teuer. Ist jetzt im Juli, also wer sich mal überlegt, dass er sagt, ich habe jetzt Zeit und will mal was anderes sehen, der kann da hinfahren. Ja. Was habe ich hier noch? Ja, Steve Forbes, ja, der teilt also genau, der denkt so wie wir, der spricht immer vom modernen Sozialismus. Ja, das ist ja das, was ich seit Jahren predige, was auch der Milei in seiner Rede hier in Davos gesagt hat. Ja. Es ist ganz falsch, Sozialismus so zu definieren, nur als ob das Staatseigentum wäre. Das ist die altmodische Form des Sozialismus. Ja. Die neumodische Form ist, du bist formell Eigentümer von deinem Privateigentum, aber das ist außer dem Rechtstitel bleibt dir nichts mehr. Die Verfügungsgewalt ist weg, weil der Staat sagt dem Unternehmen zum Beispiel, mit welchen Motoren die Autos produziert werden sollen oder sagt dem Bürger, wie er heizen soll und so weiter. Ja? Das heißt, es ist die moderne Form des Sozialismus, die geht über Steuern, über Regulierungen und so. Und das Verstaatlichen ist die alte Form des Sozialismus. Und John Mackey, der war jetzt nicht auf dem Friedenfest, aber den habe ich bei den Students for Liberty in Miami kennengelernt, deswegen habe ich es jetzt dazu geschrieben, Gründer von Whole Foods, auch einer, der denkt wie wir. Und er wurde dann gelobt von dem Präsident von Students for Liberty, ist auch ein Deutscher, Wolf von Leer, ein Freund von mir, der hat ihn interviewt und hat gesagt, toll, weil er ist einer der wenigen Unternehmer, der sich auch öffentlich bekannt hat so zum Kapitalismus und hat auch so im Wall Street Journal einen kritischen Artikel geschrieben über Obamacare und da hat er ihn gelobt. Und da sagte Mackey, ja, ich würde es aber nicht mehr machen. Da hat er gefragt, ja, warum? Und sagt er, die Cancel Culture, was ich danach erlebt habe, wie mein Unternehmen boykottiert wurde, niedergemacht wurde, das kann ich als Unternehmer nicht verantworten. Schade, das ist halt die Realität, ja. Das also, dass man kann die Unternehmer für kritisieren. Ich sage auch, viele sind wirklich nicht mutig genug. Ja, sie könnten auch mehr tun, wenigstens mit Geld dann. Aber das ist natürlich traurig, wenn selbst einer, der genau denkt wie wir und der auch an sich mutig ist, wenn der dann sagt, nee, also das ist zu riskant für mein Unternehmen. Ja? In dem Buch, also ich habe ja die Reisen, hier sehen Sie, das ist eine Freundin von mir, warum sage ich eine, weil ich habe ein sehr libertäres Leben, also ich habe mehrere Freundinnen, aber die kennen sich auch alle untereinander und deswegen war ich auch, wenn Sie das Buch lesen, ich wundere, da sehen Sie mehrere weibliche Vornamen, weil ich dann mal mit einer, mal mit der anderen unterwegs war. Das ist mit der Alisa, wo wir dann gefeiert haben, wo ich den Preis bekommen habe von dem beim Freedom Fest. Das ist Vietnam. Auch ein Land, sehr interessantes, in meiner Jugend, klar, Vietnamkrieg, ja, damals in meiner kommunistischen Zeitung, ich habe damals verkauft, an der Schule, um meine Zeitung zu finanzieren, erstmal die Sachen aus China habe ich verkauft, die Mao-Bibel und die Poster von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao, musste ja auch finanziert werden, habe ich Anzeigen akquiriert von kommunistischen Buchläden und habe auch ein paar Broschüren von der Nationalen Befreiungsfront Vietnams verkauft, also auch schon damals ein bisschen unternehmerisch orientiert, weil die Zeitung musste ja finanziert werden, aber das war meine Jugend und später ja, habe ich auch eine enge Beziehung zu Vietnam gehabt, weil eine meiner langjährigsten Freundinnen, die stammte also aus Vietnam ursprünglich und deswegen war ich auch schon vorher in Vietnam gewesen. Aber ja, wenn Sie nach Vietnam kommen, erstmal Abenteuerstraße überqueren, habe ich geschrieben. Wer war schon mal in Hanoi gewesen von Ihnen? Ja, also das ist schon, ich habe gefragt, wie machen das alte Leute da? Ja, also sie müssen sehr fit und sportlich und schnell, am besten so Sprinter sein, ja, damit sie also da die Straße heil überqueren können. Das ist schon unglaublich. Und hier bin ich zum Workshop eingeladen an der Foreign Trade University. Das ist eine der, also das Publikum in Vietnam ist schon ein bisschen größer als hier, wenn Sie es da unten sehen, das waren 1000 Leute, wo ich gesprochen habe. Und hier die Foreign Trade University, da haben sie mich zum Workshop eingeladen, auch das ungewöhnlich. Das Thema war nämlich, wie man das Image von Reichen verbessern kann. Das war deren Fragestellung. Also ich bin in Europa und in den USA noch zu keinem Workshop eingeladen worden von der Uni, wie man das Image von Reichen. Ich war gestern eingeladen an der Humboldt-Universität, aber da ging es darum, das Thema, da haben die vor allen Dingen darüber diskutiert, auf welche Weise man Reichen am besten das Geld wegnehmen kann. Also das ist schon eine andere Fragestellung. Da war ich natürlich dann auf der Gegenposition. Das ist interessant. Vietnam nennt sich ja kommunistisch, sozialistisch, ja. Vergessen, es ist Quatsch, klar, politisch ein Parteiensystem, aber dieses Denken ist sehr unternehmerisch da und wenn Sie im Index of Economic Freedom gucken, von der Heritage Foundation, dann gibt es zwei Länder, die massiv an wirtschaftlicher Freiheit zugenommen haben seit 1995. Vietnam, Polen, das sind die beiden, also es gibt kein Land vergleichbarer Größe, es gibt noch ein paar kleine Länder, aber übrigens, viele wissen gar nicht, bei Vietnam, darf ich ja fragen, irgendwann mal wissen Sie, wie viele Menschen wohnen in Vietnam? Wissen Sie es? 50 Millionen. 50, wer hat eine andere Meinung? 100. Was? 40. 40?
100.
Sie wissen es, ja, 100, genau. Also das verschätzen die Leute falsch. Es gibt kein Land in Europa, das so viele Einwohner hat wie Vietnam. Es ist eines der größten Länder der Welt. Weiß man irgendwie nicht. Die meisten Leute sagen 20, 30, 40, 50. Ja. Es sind 100 Millionen, also ein großes Land. Und ja, aber ein Parteiensystem, nicht ganz so streng wie in China. Also zum Beispiel, Sie können da Facebook und Twitter und so ganz normal benutzen. China ist ja alles mit, können Sie nur mit VPN praktisch. Ja. Bücher von mir, ja, die Kapitalismusbücher, die konnten natürlich in China sowieso nicht erscheinen. Meine anderen Bücher, die gibt es in China, also über wie man reich wird und so weiter, Psychologie der Superreichen, aber Kapitalismus muss ich gar nicht fragen, veröffentlichen die nicht in China. In Vietnam ist schon so das Buch über die Gesellschaft und ihre Reichen, das wurde veröffentlicht und das lesen die Leute da auch in Vietnam und deswegen haben die in der Uni den Workshop dann da gemacht. Aber wirtschaftlich ist schon so klar, es ist jetzt kein rein kapitalistisches Land, aber das ist ja Deutschland oder die Schweiz auch nicht. Aber die Richtung in den letzten 25 Jahren ging einfach in immer mehr Markt. Also wie gesagt, das Buch hat einen blöden Titel, aber wer sich für interessiert, für Polen oder Vietnam, bitte mein Buch kaufen, Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, wie Nationen der Armut entkommen. Es ist unglaublich interessant. Ich habe in dem Buch Interviews mit Menschen in Vietnam, die wirklich, die haben Stunden oder tagelang da gestanden, ja, um die Produkte des täglichen Lebens zu bekommen, oft nur eine Handvoll halb vergammelten Reis zu bekommen. Und da war wirklich Hunger. Die haben dann ja zwei Zimmerwohnungen, im anderen haben sie ein Schwein gehabt, weil es das einzige war, dass sie überhaupt irgendwo überleben konnten. Ja. Das war effektiv, ich wusste das nicht. Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt. Auch ärmer als alle afrikanischen Länder. Ja. Das ärmste Land der Welt. Klar, die haben Krieg gehabt, nicht nur mit Vietnam, vorher mit Frankreich, Japan, China. Und das Tolle an Vietnam, was ich finde, ja, das bewundere ich total, ja, dass die da 1986, wo sie gesehen haben, das Land fährt total an die Wand. Die hätten ja auch Schuld geben können den Amerikanern oder den Kriegen oder den anderen. Ja. Wie die meisten Menschen es machen, wenn sie im Leben. Ja. Niederlagen, ja, der andere ist schuld, ja, die Mutter hat mich falsch nur auf den Pott gesetzt, ja, der Fahrlehrer konnte mich nicht leiden, der Lehrer konnte mich auch nicht leiden, der Boss konnte mich nicht leiden, deswegen, oder Kapitalismus ist schuld, ja, nee, die haben die Schuld bei sich gesucht, die haben gesagt, wir haben hier das falsche System gewählt, wir müssen jetzt Privateigentum einführen, wir müssen marktwirtschaftliche Reformen machen, die lieben die Amerikaner, trotz des Krieges. In Vietnam sind 10-mal mehr Bomben abgeworfen worden als während des gesamten Zweiten Weltkriegs auf Deutschland. 10-mal mehr Bomben. Ja. Die lieben die Amerikaner. Ich habe eine Unternehmerin kennengelernt, die hat gesagt, meine Eltern haben mir gesagt, zieh dich an wie ein Amerikaner, denk wie ein Amerikaner, ess wie ein Amerikaner, dann wirst du erfolgreich sein. Ob das jetzt so funktioniert, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall. Chinesen mögen die nicht so gern, ja, und die finden auch Amerika, also wenn man die fragt, welche Länder findet ihr wirtschaftlich gut, habe ich eine Umfrage machen lassen, ja, da waren an der Spitze waren Japan, Südkorea und Singapur, bei den jungen Leuten waren die USA am zweiten Platz und der letzte Platz war Nordkorea und der vorletzte war China, also das ist so, und wenn sie fragen, also ich glaube, ich habe das hier, ja, das ist natürlich hier die Philosophie, wir haben auch die Umfrage, wie wichtig ist ihnen reich zu werden, ja, also 76% das ist da die Religion, ja, reich. Und übrigens, Vietnam ist das einzige Land auf der Welt, wo mehr Frauen als Männer gesagt haben, dass sie reich werden wollen. In allen Ländern waren es mehr Männer, in Vietnam waren es mehr Frauen. Die Frauen spielen im Wirtschaftsleben in Vietnam auch eine viel wichtigere Rolle als zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Ländern. Ganz entscheidend, ja, also Frauen, und ohne jeden Feminismus brauchen die nicht, gibt es da nicht. Ja. Das ist auch, man sagt oft, Die Asiaten sind kollektivistisch und wir sind individualistisch. Da mag was dran sein, aber das ist gar nicht unbedingt immer wahr. Zum Beispiel, wenn es jetzt Frauen anlangt. Ja? In China, wo ich auch oft war, wenn ich zum Beispiel heute sind hier, wie viele sind jetzt hier? 3, 4 Frauen. Ja? Meistens sind es die Ehefrauen von irgendeinem, der die mitgebracht hat oder Freundin. Ja? Wenn ich in China oder Vietnam spreche, sind die Hälfte Frauen dann im Publikum. Ja? Und zwar, weil die sich für interessieren, also über dieses Thema Reichtum, wie wird man reich, ja? selbst, wie kann ich reich werden? Wie kann ich jetzt Geld machen als Unternehmerin und so weiter? Das ist das Denken. Nicht, ich muss jetzt für eine Quote kämpfen oder so oder irgendwo politische Forderungen. Nee, wie kann ich mein Leben, wie kann ich reich werden? Wie kann ich erfolgreich werden? Das ist doch viel eher eine individualistische Sicht als jetzt in Deutschland, wie schaffe ich die Frauenquote? Aber also diese Vorteile über Länder, die gehen da auch zum Teil, manche werden bestätigt natürlich, aber manche werden auch sehr relativiert, wenn sie in den Ländern dann sind. Und das ist hier der Rich Sentiment Index, das ist also Ergebnis, wie die Leute in einzelnen Ländern zu Reichen stehen. Die Umfrage ist hier nur in 13 Ländern. Aber da sehen Sie also, die negativste Stellung ist in Frankreich, das ist an der Spitze. Dann kommen auch schon bald Spanien und Deutschland und dann mit Abstand am positivsten in Japan, Vietnam und in Polen. Wo also Sie sehen es in meinem Buch dann über Polen und Vietnam, das Buch, da habe ich Umfragen, wie man Reiche beurteilt. Also das ist vollkommen gegensätzlich in Polen und in Deutschland. Hier auch, wir haben den Leuten so eine Liste vorgelegt über Persönlichkeitsmerkmale von Reichen, also positive und negative. Wie ist ein Reicher intelligent oder rücksichtslos oder ehrlich oder egoistisch? Ja? Da haben wir dann die positiven und die negativen Merkmale dividiert und sind dann zu diesem Koeffizienten gekommen. Und da sehen Sie auch, also in Vietnam, da ist das Bild so extrem positiv. Ja? Da waren die In Deutschland waren die ersten 6 Merkmale alle negativ, in Vietnam waren sie alle positiv. Ja. Und trotzdem machen die noch einen Workshop, wie kann man das Image jetzt noch verbessern, obwohl die ja, sagen wir, am wenigsten Grund dazu hätten in Vietnam. Das sind einfach erfolgreiche Unternehmer, sind Vorbilder, ja, und nicht Sündenböcke. Slowakei, ja. Da habe ich nicht so viel zu erzählen. Ich habe mehr das Bild, dass Sie sehen, also was ich an der libertären Bewegung ganz lustig finde, das sind einfach viele Verrückte dabei. Die beiden sind so Heavy Metal, der Linke hat auch eine Heavy Metal Band, die haben immer den Spruch gehabt, Heavy Metal und Capitalism, habe ich auch gleich gefragt, ob ich Heavy Metal höre. Ich musste bekennen, nein. Ich habe dann gesagt, ich höre gerne Ennio Morricone. Und dann haben die gesagt, ja, der hat schon mal, die spielen die auch auf den Heavy Metal Konzerten, da war ich schon einigermaßen akzeptiert. Deswegen, also da sehen Sie mich, ich trinke ja keinen Alkohol seit 40 Jahren. Das ist ein lustiges Bild, weil die stoßen alle mit dem Bier an und dachten, der Deutsche, der muss jetzt auch mit Bier anstoßen, aber ich trinke immer Milch und habe dann mit meiner Milch angestoßen. Also es war auch lustig, oft sind ein bisschen verrückt, Nonkonformisten. Polen habe ich schon ein bisschen von erzählt. Balcerowicz, viel zu wenig bekannt. Ja? Balcerowicz, für mich in einer Stufe mit Ronald Reagan, Maggie Thatcher, Deng Xiaoping, einer der großen Reformer. Ja, auch Austrian Economics Ökonom, ohne den würde Polen heute nicht dastehen, wie es ist. Der hat 1990 die Reformen gemacht, die kapitalistischen Reformen, die Schocktherapie, die gewirkt hat. Und Polen war damals eines der ärmsten Länder Europas, 50 Dollar in 80er Jahren pro Monat verdient. Ich habe übrigens einen Film gemacht, auch kostenlos auf YouTube zu sehen, Poland from Socialism to Prosperity. Poland from Socialism to Prosperity, da habe ich das im Film gezeigt, wie die also Stunden und Tage lang noch in 80er Jahren mit ihren Essensmarken da in der Schlange stehen mussten und wie katastrophal das Planwirtschaftssystem war, haben die Reformen gemacht, bis die Arbeiter dann den Arbeiter- und Bauernstaat niedergefegt haben, finde ich auch eine schöne Geschichte. Und gibt es auch heute eine ganze Reihe Libertäre, so sieht das Capitalism Weekend in Polen aus. Auch ein paar hundert Leute, die da sind. Ja. Habe ich allerdings auch eine negative Seite kennengelernt von der libertären Bewegung. Ich selbst habe also in meiner Jugend genug Dogmatiker kennengelernt. Mir ist vieles an Libertären sympathisch, aber nicht die Dogmatiker. Und die gibt es auch, habe ich da auf dem Capitalism Weekend. Da war zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister von Vilnius, der hat einen Vortrag gehalten, Libertärer, über tolle Reformen, die er gemacht hat. Schnellste Genehmigung, die Uber je bekommen hat auf der Welt, in 3 Wochen genehmigt. Und Wohnungspolitik, da steht einer auf und sagt, wie können Sie Politiker sein? Politik bedeutet Herrschaft über Menschen. Sie sind Politiker, also gehören Sie nicht zu uns. Ja, also das ist so, kann ich nicht teilen. Ja, das ist, Das sind Leute, die fühlen sich wie in einer Sekte. Wir haben die reine Lehre, wir wissen, wie es geht. Und die wollen auch gar nicht eine Mehrheitsposition. Die würden sich unwohl fühlen. Das ist halt der Unterschied bei dem Millet, der pragmatisch ist, ja, und der danach wirklich was bewegt. Und das habe ich leider in vielen Ländern beobachtet, dass sich die Leute, wir sind die verschworene Sekte, wir wissen allein, wie es geht. Und die anderen sind alle falsch. Ja. Das ist so, kann man denken, aber wird man nicht besonders erfolgreich mit sein. In Polen habe ich auch die Umfrage machen lassen zum Image vom Kapitalismus. Und da haben wir so eine Frage gehabt, auch in jedem Land, ob die Leute sich eher links oder rechts einordnen. Also 0 hieß, du bist linksextrem, 10 rechtsextrem, 5 Mitte. Ja. Selbst würde man sagen, ich bin so 7 oder so ungefähr. Ja. Und nur die Intellektuellen, die können sich natürlich nicht einordnen. Ja, ganz andere Matrix und ich bin ja ganz individuell. Also normale Menschen wissen, ob sie links oder rechts sind, aber Intellektuelle natürlich nicht. Die sind ja ganz besonders und kann man auf keinen Fall in irgendein Schema pressen. Aber die meisten Leute können das sagen, ob sie links oder rechts sind. Und in meisten Ländern war es natürlich so, wie zu erwarten, dass die Linken eher antikapitalistisch sind und die Rechteren prokapitalistisch. In der Schweiz war es auch so, umso rechter, umso prokapitalistischer. Allerdings gibt es auch Länder wie in Deutschland, da ist es ein bisschen anders. Da waren die meisten Prokapitalisten waren so bei 7, ja, und dann bei 9 oder 10, da flacht es wieder ein bisschen ab. Da waren sie wieder ein bisschen antikapitalistischer. Das gibt es also, das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel Schweiz, Spanien, Schweden, USA gilt überall umso rechter, umso prokapitalistischer. In anderen Ländern, so wie in Deutschland, und da gibt es noch eine Reihe, da ist so der Peak bei 7 und dann flacht es ein bisschen ab. Hat offenbar links und rechts auch eine andere Konnotation in vielen Ländern. Und da habe ich bei Polen, war dann das Ergebnis der Umfrage, dass die Moderat-Linken, dass die noch stärker prokapitalistisch sind als die Rechten. Und da habe ich dann den vom Allensbach-Institut angerufen, habe gesagt, hier, da ist ein Fehler in der Polen-Umfrage, die anderen Daten sind plausibel, aber da sind ja die Moderat-Linken sind prokapitalistischer als die Rechten. Das ist bestimmt ein Fehler in der Codierung oder so, oder in der Übersetzung. Dann sagt er, nee, wir haben alles nachgeprüft, das stimmt. Und wo ich dann in Polen war, haben die gesagt, ja, logisch stimmt es. Ja. Die Peace-Leute sind auch die Sozialisten bei uns. Ja. Die machen auch die sozialistische Politik. Und der größte Feind der Peace-Partei, die ja in Deutschland zum Beispiel, weiß ich, bei Ihnen auch als rechts gilt, ja, die vielleicht auch rechts ist, wenn man jetzt so Sachen nimmt wie Migration oder Familie oder so, ja, Migrationspolitik, wirtschaftspolitisch total linke Partei, die Peace-Partei. Ja, die Sarah Wagenknecht hat ihre Partei so ähnlich genannt wie die Peace-Parteien. Ich glaube auch nicht ohne Grund, weil die Sarah Wagenknecht ist eigentlich absolut Peace. Ja? Wirtschaftssozialpolitisch, sozialistisch links und bei anderen Themen Migration, Nationalstaat so eher rechts. Und das ist auch die Peace-Partei. Der Balcerowicz, der hasst die regelrecht, die Peace-Parteien. Die waren alle froh. Das sind nicht unbedingt Tusk-Anhänger. Der Tusk, der war früher auch mal Libertärer, hat sich auch, meine Freunde sagen, ist auch versozialdemokratisiert inzwischen. Also, aber sagen wir mal, die Peace-Partei, dass die jetzt nicht mehr in der Macht ist, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für Polen, weil die haben alles versucht zurückzudrehen. Die haben die Privatisierung gestoppt, die haben zum Teil sogar wieder nationalisiert, die haben riesen Umverteilungsprogramme gemacht. Also da lernt man auch viel. Da hat er mir gesagt, logisch, das Ergebnis ist richtig hier. Die Peace-Leute, das sind die Sozialisten bei uns. Ja, hier sehen Sie mal Polen, Deutschland, also im Vergleich, ich habe es schon vorhin gesagt, ja, das, ja, zum Beispiel die Reichen in unserem Land wurden nur so reich, weil es in unserer Gesellschaft ungerecht zugeht, sagen 34% in Deutschland, in Polen nur 18%. Oder viele Reiche sind nur reich geworden, weil sie rücksichtslos ihre Interessen verfolgt haben, 43% Deutschland und 28% Polen. Oder hier Verschwörungstheorie. Ja, Superreiche, die immer mehr Macht wollen, sind schuld an vielen Problemen auf der Welt, zum Beispiel an Finanzkrisen oder humanitären Krisen. Sagt in Deutschland jeder Zweite, in Polen nur jeder Vierte. Ja, also das ist schon in den Umfragen, das war wichtig für mich, die Umfragen, weil ich habe mit den Leuten gesprochen, aber durch die Umfragen können Sie natürlich einordnen, ist es hier repräsentativ, was Sie hier hören, oder war das jetzt nur so eine Sondermeinung, die du gerade gehört hast. Ja. Ja, Mongolei, wusste ich vorher nichts drüber, obwohl ich mal eine Zeit lang eine Freundin aus der Mongolei hatte, aber in Deutschland, also ich wusste nichts über die Mongolei Und ich wusste nur, dass die Mongolei also fünfmal größer ist als Deutschland, ja, aber weniger Einwohner hat als Berlin. Und da habe ich gedacht, die haben ja genug Platz. Also ich war noch in keinem Land in so schlimmen Staus wie in... War schon mal jemand in Ulaanbaatar? Das ist die Hauptstadt von der Mongolei. Wann war das gewesen bei Ihnen? 98. Wann? 98. Okay, da gab es noch nicht so viele Staus wahrscheinlich, weil es nicht so viele Autos gab. Heute in Manhattan zur Rush Hour ist locker flüssiger Verkehr im Vergleich zur Mongolei. Wir sind immer im Stau und es hat mich absolut verrückt gemacht. Hier natürlich nicht, das war außerhalb von der, da sind wir zu diesem Reiterdenkmal, das größte Reiterdenkmal der Welt von Genghis Khan. Und da war natürlich freie Fahrt, da waren nur jetzt so ein paar Kühe, da hat er einen Stein geworfen, damit die dann schneller über die Straße gehen. Aber in Ulaanbaatar selbst, ja, das ist also, da war einer mit uns im Auto, der war aus der Mongolei und wir wollten ein Restaurant, der hat gesagt, ich steige jetzt aus und laufe, der wusste besser, das ist ein Restaurant, hat dann 3/4 Stunde auf uns gewartet, wir sind mit dem Auto gekommen. Ja, also das ist, es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich könnte dem Land, ich habe gesagt, ihr werdet keine Investoren anziehen, weil es wird jeden so verrückt machen. Klar, man gewöhnt schon alles, die haben sich auch daran gewöhnt. Aber sonst ein tolles Land, beeindruckend vor allen Dingen eins, ich habe noch kein Land auf der Welt gesehen, wo die Menschen so viele Bücher lesen wie in der Mongolei. Da leben ja nur 3 Millionen Menschen und der Verleger hier, das ist mein Verleger in der Mongolei, der hat gesagt, die Nomaden, die da draußen sind, ja, die kaufen ja seine Bücher nicht. Er sagt, das ist alles nur in der Hauptstadt, also das sind eigentlich nur 1,5 Millionen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, in Deutschland zum Beispiel gäbe es einen Verlag, dem würde sagen, du darfst deine Bücher nur noch in Hamburg verkaufen. Ich würde sagen, unmöglich. Da war eine riesen Buchmesse, die war draußen in so Zelten gewesen, ja, vom Genghis Khan-Denkmal natürlich, ja. Und der hat dann schon 3 Lizenzen von Büchern von mir gekauft, hat jetzt die 4., 5., 6., also will immer mehr. Also das scheint ein sehr, warum weiß ich, ein sehr lesefreudiges, was mir natürlich als Autor und als Mensch, der auch selbst viel liest und Bücher schreibt, sympathisch ist. Ja, ich weiß noch, ich wollte mein Buch in Indonesien rausbringen und dann haben die gesagt, ja, wir können so eine Startauflage machen von 300, das ist wie 300, also in der Mongolei, die drucken 1000, ja, und ihr habt 270 Millionen Einwohner, die haben nur 3, das kann ich mir also wenig nicht gut vorstellen. Also da sind die Länder offenbar sehr, sehr unterschiedlich. Nee, aber sonst auch, auch da gibt es eine libertäre Bewegung. Ich habe das dann gepostet auf Facebook, da haben sich die Leute lustig gemacht. Haha, 3 Libertäre hast du da getroffen. Nee, da war so Liberty Hub, das war so, das haben die so eine Art Kneipe, da waren Bilder an der Wand von Rothbard und von Hayek und von Mises, ja, und das war so eine Art Restaurant und ja, das waren auch nicht viel weniger als jetzt hier, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Da waren da 40, 50 Leute, also das gibt schon auch da eine libertäre Bewegung und da einer, der hat so einen komplizierten Namen, den kann man nicht aussprechen, der nennt sich deswegen Chakal de facto, ja, der hat da so einen eigenen Radiosender und das ist so ein Fernsehsender, das ist einer der bekanntesten Leute, klar, wenn man nach Mongolei kommt, das ist dann auch gut fürs Ego, wenn ich in die USA komme, natürlich steht das jetzt in keiner Zeitung, da habe ich schon mal Rundfunkinterviews in der Mongolei, da ist klar, dass da auf der Titelseite der Zeitung haben sie dann das Bild gebracht, Zittelmann kommt jetzt nach der Mongolei, weil natürlich, das war auch mit einer Philosophie von mir, dass ich sage, in diesen kleinen Ländern, da gehen die meisten Autoren ja nicht hin. Mir hat auch ein Freund gesagt, 30 Sprachen mit einem Buch, das langt doch, wenn du da in Englisch und Spanisch hast. Nee, ich sage, ich kümmere mich gerade um das, wo sich andere nicht drum kümmern. Ich fahre nach Bosnien, ich fahre nach Albanien, ich fahre in die Mongolei und in diese Länder, weil das ist auch eine gewisse Wertschätzung dann gegenüber diesen kleinen Ländern. Ich habe auch eine gewisse Sympathie für kleine Länder. Die meisten sehr freiheitlichen Länder auf der Welt sind sowieso kleine Länder und keine großen Länder. Und klar, für das Ego ist da natürlich auch schön, wenn man da wird man behandelt wie ein Staatsbesuch dann, wenn man da in so ein Land kommt, weil normalerweise sich jetzt nicht so viele Autoren dahin verirren, die sagen, ich fliege jetzt in die Mongolei. Nepal war jetzt die vorletzte Folie, ja, dann sind wir auch, ja, das ist hier das Titel vom Buch, das ist der Leiter Basanta vom libertären Think Tank in Nepal, war früher auch so wie ich Stalin und Mao seine Vorbilder, ist dann aber zum libertären Denken übergeschwenkt und ja, das ist schon traurig, das ist also, Die haben ja lange Jahre Bürgerkrieg gehabt mit Maoisten. Da regiert auch ein Maoist jetzt. Das heißt nicht, dass es jetzt in dem Sinn maoistisches Land wäre, aber immerhin, die haben Maoisten gewählt. Da gibt es 118 Parteien und davon sind 90 marxistisch, leninistisch, maoistisch und so weiter. Die spalten sich immer wieder, vereinigen sich dann, haben auch alle untereinander Kämpfe. Ich bin auch zum Flughafen gefahren, da war so ein riesen Kongresssaal, alles mit Fahnen, Hammer und Sichel. Da habe ich gefragt, was ist hier los? Ja, das ist die Tagung von der einen maoistischen Partei gerade. Also nach dem Bürgerkrieg irgendwo, ich weiß nicht, die sind komisch drauf. Da. Ich hab gesagt, ich verstehe euch nicht. Um euch drumherum in Asien ist überall irgendwie, führen die marktwirtschaftliche Reformen durch und den Menschen geht es dann besser. Ja? In Vietnam, in Südkorea, selbst in China oder in Indien. Ja? Und ihr habt hier also was die für Gesetze haben, ich wusste es nicht. Zum Beispiel, sie dürfen kein Produkt machen, wo sie mehr als 20% Gewinn draufschlagen. Sie müssen nachweisen an dem Staat, wie viel sind die Produktionskosten und dann 20% drauf. Natürlich machen die es trotzdem dann anders und müssen den bestechen, dass der dann das prüft oder tun die Kosten künstlich in die Höhe. Aber schau mal, die Idee ist schwachsinnig. Ja? Und dann haben die Luxussteuer, zum Beispiel BMW, der bei uns 80.000 kostet 400.000 Euro. Kann sich natürlich kaum einer leisten, ja? weil da eine Luxussteuer ist, zum Teil über 300%. Ja? Und dann haben so eine, in Vietnam zum Beispiel, die sind total offen für die Welt. Die haben überall Freihandelsabkommen und die haben wirklich Investoren willkommen geheißen. Ja? Ich kenne da den führenden Anwalt, der die ganzen Freihandelsabkommen ausgehandelt hat und so. Ja? In Nepal haben sie eine riesige Liste, wer in was alles nicht investieren darf. So, die ist endlos groß. Also das ist schon traurig, ja, und Sie sehen auch, das ist arm hier überall. Man sieht es hier vielleicht nicht so gut, im Buch sieht man es besser auf dem Bild. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendein Kabel gibt, das unterirdisch verlegt ist. Also es sieht aus, als ob die alle oberirdisch sind und im riesen Chaos. Man wundert sich, wie es funktioniert. Hier ist so ein typischer Laden, wenn Sie einkaufen gehen. Also es ist wirklich ein sehr armes Land, ja, und wirtschaftliche Freiheit, eigentlich ganz einfach. Ja. Das ist halt eines der wirtschaftlich unfreiesten Länder der Welt und auch eines der ärmsten Länder. So einfach ist es, ja, da gibt es keine große Philosophie zu dem Thema, aber es ist natürlich interessant, wenn man es mal sieht. Und in den Ländern, also ich habe die Gastfreundschaft sehr geschätzt, da auch in Nepal, ja, in diesen Ländern. Also das war wirklich toll. Und ja, Resümee, leider pessimistisch, weltweit geht die Richtung, bewegen Richtung mehr Staat, weniger Markt. Das unten habe ich schon vorhin gesagt, Nation vergessen, was sie erfolgreich gemacht hat. Ja. Ganz kurz noch zum Schluss ein paar Worte zu China. War jetzt hier nicht mit drin, weil ich war in China 2018, 2019, aber das war ja nur die komprimierte Reise für 20 Monate. Ich wollte nach China, war mit auf Programm, ich wollte China und Nepal verbinden. Aber dann in China hat sich leider sehr verschlechtert mit der Freiheit. Also vor 10, 15 Jahren, da hat das Cato-Institut die Tagung in China abgehalten. Die haben Hayek übersetzt, Mises übersetzt, Milton Friedman übersetzt. Ein Freund von mir von der Peking-Universität, Wang Chang, absolut unsere Philosophie. Der hat jetzt das tollste Buch geschrieben, was ich je über Unternehmertum gelesen habe. Rethinking Entrepreneurship heißt, glaube ich. Wang Chang, also empfehle ich sehr zu kaufen, das Buch. Tolles Buch. Und ja, der hatte auch, wo ich dann nach China war, habe ich den Leuten gesagt, ich möchte ihn hier treffen. Ja, der ist auch nicht mehr so richtig gern. Also würde ich lieber nicht treffen, haben die mir gesagt. Ah, ich habe gesagt, ich will ihn trotzdem treffen. Ich habe ihn dann auch getroffen. Ja. Und dann, wo ich mein Buch jetzt vorstellen wollte, dann ist wieder verschoben worden, haben gesagt, für Ausländer ist jetzt schwieriger mit den Themen. Über Kapitalismus kann ich da sowieso nicht in der Art die Vorträge halten. Aber ich halte dann immer einen Vortrag darüber, wie man reich wird. Ja? Und da kann ich so, ja, ich habe ja auch Bücher, Setze dir größere Ziele oder Psychologie der Superreichen. Natürlich bringe ich die Botschaften, Unternehmertum, Marktwirtschaft mit rein, aber das ist halt für diese Länder mit einer anderen Überschrift auch die junge Leute mehr anspricht. Ja. Das ist mein Weg, wie ich es in China mache. Aber man kann sagen, also zu China, die wichtigste Lehre ist einfach die, China hat eine tolle Entwicklung mitgemacht von 1980 bis 2010. Mehr Markt, weniger Staat. Nirgendwo ist die Quote der Menschen, die in Armut leben, so stark gesunken von 88% auf unter 1%. Sie haben ja auch, können Sie auf der Webseite nachlesen, vom Liberalinstitut habe ich dieses China-Kapitel auch untergebracht. Eine tolle Entwicklung, aber völlig missverstanden im Westen. Die denken, alle staatlich gelenkt vom Plan. Totaler Quatsch. Der Wang Chang sagt mir immer, our success was not because of the state, but in spite of the state. Also trotz dem Staat, nicht wegen dem Staat. Das kam alles durch Unternehmertum, Privateigentum. Und leider haben die selbst angefangen, in China dran zu glauben, dass sie ein neues dritten Wegmodell zwischen Kapitalismus und Sozialismus gefunden hätten und gehen jetzt wieder zurück unter dem Xi Jinping in Richtung mehr Staat, weniger Markt. Ganz traurig und auch gefährlich, nicht nur für China, für die ganze Welt. Ich meine, wir hängen doch alle heute von China ab, in Deutschland besonders, aber wir hängen doch alle von China ab. Und man sieht ja jetzt auch schon die Ergebnisse, dass das Wachstum nicht mehr so ist, dass die Probleme immer mehr aufpoppen. Warum? Ganz klar, weil leider das Resümee fast überall auf der Welt die wirtschaftliche Freiheit auf dem Rückzug ist. Es gibt ein paar Lichtblicke, habe ich gesagt, wo es ein bisschen positiver war. Aber man sieht, es ist ein weltweiter Trend. Und ich glaube, in der Schweiz ist es ja letztlich auch nicht anders, dass auch da die Entwicklung in eine falsche Richtung geht. Und deswegen umso wichtiger, dass wir sehen, dagegen zu halten. Ja, das war es von mir. Ich hoffe, habe ich zu lange gesprochen? Oder? Ja, auf jeden Fall, ich habe noch ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben. Ich habe so viel Zeit, wie Sie wollen, jetzt für nicht nur Fragen, auch Diskussion, entgegengesetzte Meinungen, also alles von mir aus herzlich willkommen. Ja, aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ja.